Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bund und Länder haben sich gestern mit Blick auf die Corona-Pandemie auf weitere Einschränkungen verständigt. Wir blicken heute nach Sachsen und fragen, was das für die Hochschulen im Freistaat bedeutet. Die wollen weiter Präsenzlehre anbieten, obwohl die Inzidenzen besonders hoch sind. Wenn Studierende hinschmeißen, dann machen sie das in der Regel nicht leichtfertig. Alleine schon deswegen, weil einem Studienabbruch immer noch etwas von einem persönlichen Scheitern anhaftet. Das ist aber völliger Quatsch, erklären heute bei Campus und Karriere Experten. Mein Name ist Martin Schütz. Herzlich willkommen. Gestern haben Bund und Länder neue Regeln vereinbart, um die Corona-Pandemie in Deutschland einzudämmen. Besonders Ungeimpfte sind von den Beschlüssen betroffen. Ihre Kontaktmöglichkeiten sollen stark eingeschränkt werden. Die sogenannte 2G-Regelung gilt beispielsweise für den Besuch von Restaurants, Kinos und Theatern. Aber was bedeutet das für die Hochschulen und damit auch für die Studierenden? Eigentlich sollte in diesem Wintersemester das Studium ja wieder einigermaßen normal ablaufen, also in Präsenz. Aber wie können die Hochschulen diese Präsenzveranstaltungen weiter durchführen bei steigenden oder hohen Inzidenzzahlen? Darüber spreche ich mit Professor Michael Kobel, Prorektor für Bildung der TU Dresden. Herr Kobel, auch die sächsischen Hochschulrektoren haben ja ihre Maßnahmen gestern direkt verschärft. Gehen Sie von der 3G-Regel auf die 2G-Regel?
Das ist nicht verschärft worden. Was nochmal ermahnt wurde, ist, dass die Kontrollen der 3G-Regeln wirklich intensiv sein sollen, dass die strikt eingehalten werden. Und wir haben ja auch eine Kombination von Maßnahmen. Das heißt, wir haben nicht nur die 3G-Regeln, wir haben Abstände in den Hörsälen und in den Seminarräumen. Die sind also bei weitem nicht so belegt, wie sie im Normalbetrieb belegt wären. Wir haben eine Maskenpflicht, die wir auch am Platz, auch bei großen Abständen jetzt haben. Und all diese Kombinationen geben Sicherheit.
Aber die Konferenz der sächsischen Studierenden, die hat ja eine Verschärfung der Regeln gefordert, schon vor dem Bund-Länder-Treffen und einen Übergang zu 2G gefordert. Warum kommen Sie dem nicht nach?
Es ist so, dass nicht nur an den Hochschulen Sachsen, sondern auch in allen Hochschulen bundesweit, wir hatten gerade vorletzte Woche eine Videokonferenz aller ProrektorInnen der Bildung und der VizepräsidentInnen, und es hat sich herausgestellt, dass überall eine Impfquote von ungefähr 90% oder zum Teil sogar höher der Studierendenschaft ist. Wir sind also eine komplett andere Kohorte als die Gesellschaft, sodass bei uns auch andere Inzidenzen sind. Die Ansteckungsgefahr durch Ungeimpfte ist wesentlich kleiner, sodass eine 2G-Regel bei uns nicht sinnvoll wäre. Und auch aus anderen Gründen, weil es natürlich auch ein Recht auf Bildung gibt, was wir hochhalten wollen und nicht aussetzen wollen.
Aber in Sachsen liegt die Inzidenz bei über 1100, in Dresden bei über 1070. Haben Sie denn einen Überblick über die Infektionslage unter den Studierenden, auch wenn viele geimpft sind?
Wir kriegen Meldungen. Ich hoffe, dass die vollständig sind. Und diese Meldungen sagen uns, und das ist übrigens auch an allen anderen Hochschulen so, dass die Inzidenzen niedriger sind, deutlich niedriger als im Vergleich der Bevölkerung. Das gilt sowohl für die Geimpften wie die Ungeimpften. Wir haben ja wirklich auch dadurch einen Überblick, dass wir ein eigenes überwachtes Selbsttestzentrum haben, um eben die 3G-Regeln umzusetzen, dass die Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen auch wirklich sich dort regelmäßig testen lassen können. Und auch da ist die Quote der positiven Tests, die wir haben, sehr viel niedriger als die Inzidenzen in der Bevölkerung unter den Ungeimpften.
Sie sind von Haus aus Physiker. Das bedeutet ja, Sie haben auch als Wissenschaftler, als Lehrender, aber auch Ihre Studierende Zugriff auf Labore beispielsweise. Da ist ja oft im Laborbetrieb nicht unbedingt es möglich, dass man Abstände einhält, beziehungsweise nochmal eine andere Situation als in einem Hörsaal. Wie kommen Sie da der Situation nach, weiter Präsenzveranstaltungen anbieten zu können?
Da haben wir uns wirklich auch in den letzten zwei Wochen Gedanken gemacht und die Regeln nochmal verschärft. Das ist auch im Eckpunktepapier der Landesrektorenkonferenz und des Ministeriums nochmal gesagt worden. Wir haben da eine Regel stark empfohlen, die 3G plus bei uns heißt. Manchmal heißt sie auch 1G. Das heißt, auch die Geimpften und Genesenen müssen einen tagesaktuellen Selbsttest haben, der dann oft auch direkt vor Ort im Praktikum durchgeführt wird.
Viele PolitikerInnen in Sachsen, unter anderem der Dresdner Oberbürgermeister, fordern sogar einen vollständigen Lockdown. Wie ist da das aktuelle Semester aus Ihrer Sicht noch planbar?
Wir hatten ja schon Lockdowns und vollständige Online-Lehre. Die Praktika waren nie vollständig online. Die durften wir immer in sehr verminderten Gruppengrößen und dann auch sehr gedehnt, sodass es zum Teil in den Abend und am Samstag gedehnt wurde, noch weitermachen. Das müssen wir auch tun, um die Bildung sicherzustellen. Wir wären darauf vorbereitet, dass, wenn der für die Hochschulen kommt. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass der für die Hochschulen kommt.
Wie diese vierte Pandemiewelle verlaufen wird, darüber kann man letztlich ja nur spekulieren. Aber wie bereiten Sie sich denn darüber hinaus auf die kommenden Semester vor? Weil die Planung müssen Sie ja jetzt langsam aber sicher angehen.
Wir haben intensiv jetzt hybride Lehrsettings verstärkt unterstützt. Wir haben auch Technik angeschafft, dass die Lehrenden einen Teil der Studierenden im Raum, einen Teil zu Hause haben. Wir wollen auch damit eben auf die persönlichen Lebenssituationen eingehen. Und das ist auch was, was wir jenseits von Corona weitertragen können, weil es gibt ja durchaus unter den Studierenden auch eine ganze Reihe, die Eltern sind, die Kinder zu Hause haben, wo man auch nicht immer in die Uni kommen kann. Und bisher haben sie dann Vorlesungen, Seminare verpasst. Wenn sie jetzt sich hybrid einwählen können, ist das auch in den Lebenssituationen wesentlich einfacher. Und das wollen wir noch weiter verstärken, dass wir eben nicht nur tragbare hybride Lehrsets haben, dass dann auch die Hörsäle und die Seminarräume jetzt Stück für Stück für hybride Lehrer ausgestattet sind. Wir wollen, wenn es die Corona-Lage erlaubt, im Sommersemester nochmal höher gehen, um wirklich möglichst viel Präsenzlehre zu machen. Die Studierenden, aber auch die Lehrenden sehnen sich einfach nach persönlichem Kontakt miteinander.
Bei welcher Präsenzquote sind Sie aktuell und was halten Sie für realistisch im Sommer?
Wir haben angefangen mit einer Quote von ungefähr 50% Vollpräsenz und 20% Hybrid im Semester. Das heißt, über 2/3 der Lehrveranstaltungen waren in Präsenz oder in Hybridpräsenz. Jetzt ist so, dass wir inzwischen sicherlich 55, wenn nicht schon 60% Online-Lehre haben. Das wird noch ein bisschen steigen, denke ich. Aber wir werden versuchen, da wo es wirklich für die Lehrqualität ganz wichtig ist, dass man Interaktion miteinander hat, dass man miteinander redet oder eben sowieso die Laborpraktika, dass die natürlich in Präsenz bleiben werden.
Die TU Dresden zieht ihre Lehren aus der Pandemie. In Zukunft soll es vermehrt digitale Lernangebote geben, aber auch weiterhin strebt die Hochschule Präsenzveranstaltungen an. Und die sächsischen Hochschulen halten weiter an den 3G-Zugangsregeln für Studierende fest. Eine Verschärfung auf 2G wird es flächendeckend vorerst nicht geben. Darüber habe ich mit Michael Kobel gesprochen, Prorektor für Lehre an der TU Dresden. Auch die Hochschulen sind in vielen Städten Kunden von Security-Firmen, denn sie müssen ja die geltenden Zugangsregeln zu Hörsälen, Bibliotheken oder Laboren überprüfen. Was das bedeutet, haben wir gerade am Beispiel der TU Dresden gehört. Das sorgt für dicke Auftragsbücher bei den Sicherheitsfirmen und Wolfgang Brauer hat eine Sicherheitsfirma in Karlsruhe besucht.
Morgen.
Guten Morgen. Darf ich kurz Ihren Impfausweis sehen?
Ja, natürlich.
Und abscannen?
Ja, klar.
Und Autoblick bitte.
So oder ähnlich spielt sich das momentan bei vielen Unternehmen ab. Eingangskontrollen vor dem Firmentor, ein neues Aufgabengebiet für Frank Bechthold, der seit 27 Jahren für die Karlsruher Sicherheitsfirma BIC arbeitet. Er und seine Kollegen führen auch im Auftrag der Karlsruher Messe die Kontrollen der Mitarbeiter durch.
Zwischendurch sind auch ein paar dabei, wo ein bisschen rumwache und so, aber in der meisten Fälle, einmal 99%, sind alle einmal frei. Die zeigen auch gleich den Ausweis vor und alles oder die App halt. Und ansonsten passt eigentlich alles.
Damit das klappt, wurden die Mitarbeiter des Dienstleisters trotz des enormen Zeitdrucks besonders geschult, ergänzt Mischa Zöberer, Gruppengeschäftsführer bei BIC.
Man braucht schon einen scharfen Blick, dass man schnell feststellen kann, ist das Zertifikat echt und ist diese Person, die vor mir steht, auch tatsächlich der Inhaber dieses Zertifikats?
Da viele Unternehmen mit der Kontrolle der Nachweise überfordert sind, werden Sicherheitsfirmen momentan mit Anfragen förmlich überrannt. Auch die BIC-Gruppe kann sich vor Nachfragen kaum retten.
Das sind durchaus 40 bis 50 Anfragen pro Tag.
Doch die Karlsruher Sicherheitsfirma sucht ohnehin händeringend Personal und kann gar nicht alle Anfragen erfüllen. Vorrangig werden deshalb vor allem Stammkunden bedient, sowie die Karlsruher Messegesellschaft. Obwohl das städtische Unternehmen 180 eigene Mitarbeiter hat, können die erforderlichen Kontrollen nicht von eigenen Leuten gestemmt werden, erklärt Geschäftsführerin Britta Wirz.
Wir haben natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise im Schichtdienst sind. Das sind Zeiten wiederum, wo unser Empfang beispielsweise nicht besetzt ist. Und auch hier vertrauen wir wieder auf unsere Dienstleister, dass wir auch hier die Zutrittskontrolle entsprechend hinbekommen.
Noch kann die Karlsruher Messegesellschaft die Kosten für die Kontrollen nicht genau beziffern. Doch der finanzielle Aufwand ist enorm.
Um wie viel es das genau geht, weiß ich nicht, aber es werden mit Sicherheit einige tausend Euro sein, die eben für zusätzliche Kontrollstunden, für zusätzliche Mechanismen und auch Briefings, Schulungen und natürlich auch Alternativkosten hier aufzuwenden sind.
Auch, weil jeder Mitarbeiter einzeln überprüft werden muss. Die meisten haben eine Kopie ihres Impfpasses an den Pforten hinterlegt. Bei vielen Firmen bekommen die Mitarbeiter inzwischen Zugang zum Werksgelände mit ihrem Dienstausweis oder einem speziellen Chip. Messegeschäftsführerin Britta Wirz hat sich aber dagegen entschieden.
Dadurch, dass wir extrem viele Türen und Tore haben, die auch über diesen Chip zu bedienen sind, auch für Beschäftigte an der Messe, das würde auch im Arbeitsalltag immer zu viele Hemmnisse darstellen, die uns dann als Arbeitgeber auch wieder ins Fleisch schneiden.
Deshalb lässt die Karlsruher Messegesellschaft die Regeln durch Menschen überwachen, so wie viele andere Unternehmen auch, die bei den Kontrollen auf externe Dienstleister setzen. Für die Sicherheitsfirmen ein zusätzliches Geschäft und ein willkommener Ausgleich für die vielen Veranstaltungen, die wegen Corona abgesagt werden mussten.
Nach dem Schulabschluss, dem Abitur, da ist für viele klar, es geht an eine Hochschule zum Studium. Was aber, wenn das dann überhaupt nicht funktioniert, also eine akademische Ausbildung zu trocken, zu theoretisch ist oder aus anderen Gründen überhaupt nicht zu den Studierenden passt? Sollen die Studierenden dann einfach hinschmeißen oder doch irgendwie die Zähne zusammenbeißen und es durchziehen? Genau darum geht es in Köln bei den sogenannten Cologne Fail Days. Hier werden Studierende beraten, die genau in diesem Dilemma feststecken und sich eher für einen Studienabbruch entschieden haben. Dass das kein Beinbruch ist und wie es dann weitergehen kann, darüber berichtet Friederike Müllender.
Eigentlich ist für Marie Winter aus Dortmund alles klar. Sie will Lehrerin werden für die Fächer Mathe und evangelische Religion. Die Uni liegt ihr und nach 4 Semestern geht es endlich ans praktische Arbeiten in der Schule. Doch da kommt plötzlich die Ernüchterung. Marie Winter wird klar, das will sie so nicht ihr Leben lang machen.
Das war eine schwere Entscheidung. Vor allem dann, wie sage ich es meiner Familie, weil ich wäre die Erste in der Familie gewesen, die Akademikerin gewesen wäre. Die waren alle so stolz und dachte dann so, okay, erstmal nicht.
So wie Marie Winter geht es vielen Menschen, die ihr Studium abbrechen wollen, weiß Alexander Burstede vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Zum einen war es früher ja mal so, dass nur ganz wenig Leute studiert haben und da war das was Besonderes. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute studiert ja ein sehr großer Teil der jungen Menschen und es können nicht alle Chef werden, die studieren. Und trotzdem ist aber dieses alte Bild noch in vielen Köpfen, vielleicht auch der Eltern, die einen ja häufig auch, sag mal, beraten bei der Entscheidung. Und auch die Ausbildungsberufe werden immer anspruchsvoller und passen sich natürlich auch dem technologischen Wandel und den Anforderungen an.
Obwohl Marie Winter schon nach 4 Semestern ihren Entschluss gefasst hat, studiert sie trotzdem noch 2 weitere Semester, bevor sie ihren Mut zusammennimmt und ihr Studium tatsächlich abbricht und einen völlig neuen Weg einschlägt.
Dann bin ich zur Bundesagentur für Arbeit gegangen und habe dann einen Berufetest gemacht, so wie man den sonst eigentlich aus der Bravo kennt, so was macht man gerne quasi. Und dann gab es am Ende mehrere Vorschläge. Was mir dann halt ins Auge gestochen ist, war der Brauer und Melzer. Erst als Spaß, so als Jux, ja, dann mache ich Bier, gibt's nach Feierabend immer ein Bierchen oder auf der Arbeit. Fand das sehr lustig. Hab's mir dann aber genauer angeschaut, auch eine Brauereiführung mitgemacht. Ja, und dann einfach mal beworben.
Und das mit Erfolg. Seit Juli ist die 26-jährige Brauerin und Melzerin in einer Kölschbrauerei. Umwege in der beruflichen Laufbahn sind dabei gar nicht so ungewöhnlich, sagt Alexander Burstede.
Es gibt ja sehr viele Leute, die nach Studienbeginn feststellen, das ist nichts für mich, so grob jeder Dritte. Und da ist man jetzt auch kein Alien oder irgendeine Ausnahme, sondern es ist ganz normal, dass man vielleicht am Anfang seines Lebens noch nicht so genau weiß, was man möchte und was zu einem passt.
Um das herauszufinden, helfen neben der Agentur für Arbeit auch die Beratungsangebote der Industrie- und Handelskammer.
Also wir gucken erstmal, was hat die Person gemacht und vor allen Dingen ganz wichtig, in was ist die Person gut Und dann auch natürlich, was möchte sie denn machen? Ist sie schon so weit orientiert, dass sie sagt, ich möchte vielleicht das Adäquate, wo ich studiert habe, als duale Ausbildung machen oder ist was völlig anderes? Also es ist auch so ein Teil Berufsorientierung, wo wir dann gemeinsam raussuchen oder beziehungsweise gemeinsam ermitteln, in welche Richtung soll es denn gehen.
Hier berät unter anderem Christopher Meyer von der IHK Köln. Denn immerhin gibt es in Deutschland mehr als 350 Ausbildungsberufe in den unterschiedlichsten Unternehmen. Und die freuen sich über sogenannte studienerfahrene Personen, erklärt Christopher Meyer. Auch wenn es sich um Studierende aus höheren Semestern handelt.
Ältere Semester, die etwas mehr Erfahrung haben, die können teilweise auch direkt in die berufliche Fortbildung gehen. Das heißt, die können direkt einen Fachwirt machen oder einen Meister machen. Aber das sind individuelle Entscheidungen. Aber auch da haben wir dann die Möglichkeiten, dass dann vielleicht die 6 Jahre Studium nicht ganz umsonst waren.
Umsonst war auch das Studium für Marie Winter nicht. Gerade von ihren Mathekursen konnte sie in der Ausbildung profitieren.
Ich bin sehr froh, dass ich abgebrochen habe, weil da wäre ich später nicht so glücklich, wie ich es jetzt bin. Hier kann ich mir auch wirklich vorstellen, den Beruf halt mein Leben lang zu machen. Gehe gern zur Arbeit, das ist eigentlich das Wichtigste.
In Baden-Württemberg gibt es Streit. Die grüne Kultusministerin Theresa Schopper plant wohl eine Umstrukturierung der Schullandschaft. Das befürchten zumindest Eltern- und Lehrerverbände. Denn nach Medienberichten sollen nämlich für die Sekundarstufe 1, also im Wesentlichen sind das die Klassen 5 bis 10, da sollen im Kultusministerium die den einzelnen Schularten zugeordneten Referate wegfallen. Stattdessen soll nur noch ein Referat zuständig sein, nämlich das für die Gemeinschaftsschulen. Quasi eine Reform des mehrgliedrigen Schulsystems durch die Hintertür, so ist da der Vorwurf. Thomas Wagner hat dazu Reaktionen und Stimmungen eingeholt.
Michael Mittelstädt ist Vorsitzender des Landeselternbeirates in Baden-Württemberg und zeigt sich über die Umstrukturierungspläne im baden-württembergischen Kultusministerium einigermaßen überrascht.
Was mir zuerst in den Sinn gekommen ist, warum Gemeinschaftsschulreferat?
Die Frage hat ihren Grund, denn ausgerechnet das Gemeinschaftsschulreferat im baden-württembergischen Kultusministerium soll zukünftig in der Sekundarstufe 1, also in den Klassen 5 bis 10, für alle Schularten zuständig sein. So steht es jedenfalls in Medienberichten über Umstrukturierungspläne im baden-württembergischen Kultusministerium. Bislang gab es dort für jede Schulart, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gemeinschaftsschule, ein eigenes Referat. Diese unterschiedlichen Abteilungen sollen nun in einem einzigen Referat zusammengefasst werden, aus Effizienzgründen, wie es heißt, und Chef soll ein Mitarbeiter werden, der bisher dem Gemeinschaftsschulreferat vorstand. Für Elternvertreter Michael Mittelstädt ist das ein klares Zeichen. Unter der neuen grünen Leitung des Ministeriums sollen Gemeinschaftsschulen, glaubt er, bevorzugt gefördert werden. Und das hält er für nicht unproblematisch.
Die Gemeinschaftsschulen bzw. die Vertreter der Gemeinschaftsschulen tun so, als wäre das die beste Schulart, die erfolgreichste Schulart, die Schulart der Zukunft. Und da gibt es noch sehr viel zu diskutieren. Und deswegen sehen die anderen Schularten halt da, sage ich jetzt mal, ihre Fälle davon schwimmen.
Damit ist doch klar, welche Schulart verlieren wird. In diesem Fall die Realschulen.
Ergänzt Ralf Scholl, Vorsitzender des Philologenverbandes in Baden-Württemberg. Ähnlich sieht das auch Karin Broschardt, Vorsitzende des Realschullehrerverbandes.
Also wir glauben nicht, dass man die Realschulen auflösen wird und dass die zur Disposition stehen.
Allerdings wurden die Gewichte der Forderung und der Wertschätzung durch die geplante Umstrukturierung verschoben, zu Ungunsten der klassischen Realschulen.
Man kann natürlich die Profilierung einer Schulart extrem beeinflussen. Und wer glaubt, dass die Vereinheitlichung der Referate in diesem sensiblen Bereich ohne Not und hinter verschlossenen Türen keine politische Dimension hat, die Person möchte ich jetzt erstmal finden. Und selbstverständlich ist die Sorge, dass so zwei unterschiedliche Schularten, wie zum Beispiel die Gemeinschaftsschule und die Realschule, ihr Profil nicht mehr haben dürfen. Und da sehe ich natürlich vor allem die Realschule in Gefahr.
Diese Befürchtung sei unbegründet, so ein Sprecher des baden-württembergischen Kultusministeriums auf Anfrage des Deutschlandfunks. Weder plane man, die Realschulen abzuschaffen, noch ihre Bedeutung zu schmälern. Das sei auch im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung so festgelegt. Die Umstrukturierungspläne im Ministerium und die Bündelung der Referate, die bislang den einzelnen Schularten zugeordnet waren, werden in einer schriftlichen Stellungnahme allerdings ausdrücklich eingeräumt.
Im Rahmen dieses Prozesses ist eine Überlegung, Abläufe im Bereich der Schulreferate zu bündeln. Auch in den Regierungspräsidien sind die Schularten der Sekundarstufe 1 bereits seit längerem in einem Referat zusammengefasst.
Ralf Scholl vom Philologenverband beruhigt diese Aussage aus dem Kultusministerium nicht. Aus seiner Sicht kommt die Umstrukturierung zur Unzeit. Gerade in Pandemiezeiten müssten die Beamtinnen und Beamten dort dringendere Aufgaben anpacken als die Umstrukturierung einzelner Referate.
Bei Corona bleibt das Kultusministerium untätig nach Kräften. Es werden keine sinnvollen, frühzeitigen Maßnahmen getroffen. Wurden es das ganze letzte Jahr nicht, nach dem Regierungswechsel genauso wenig wie vorher. Und mit internen Umstrukturierungsmaßnahmen verplempert man beliebig viel Zeit.
Diesen Vorwurf weist wiederum das baden-württembergische Kultusministerium in seiner schriftlichen Stellungnahme scharf zurück. Solche Gerüchte in der derzeitigen Lage zu verbreiten, sei nachgerade gefährlich, lässt sich die grüne Kultusministerin Theresa Schopper dort zitieren. Und es gäbe einen permanenten Stab im Ministerium, der ständig auf die Herausforderungen der Pandemie reagiere.
Seit der vergangenen Woche beschäftigen wir uns hier bei Campus und Karriere ja immer wieder mit dem Koalitionsvertrag der vermutlich bald neuen Ampelkoalition. In der kommenden Woche soll ja vermutlich die Regierung dann auch im Amt bestätigt werden. Und morgen wollen wir erneut über diesen Koalitionsvertrag sprechen. Und zwar sehr umfangreich, denn die neue Regierung möchte ja beispielsweise mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen. Und wir würden uns dabei über Ihre Beteiligung freuen. Und zwar, was Sie darunter verstehen und welche Ideen Sie dazu haben zu dem Thema. Teilen Sie uns das gerne mit. Einfach die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 anrufen und eine Nachricht hinterlassen. Das geht auch jetzt schon. Oder Sie senden eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Das war's für heute. Gleich übernimmt Bernd Lechler mit Corso Kunst und Pop. Unter anderem geht's um die Rückkehr des Tamagotchis, also des virtuellen Kükens, um das sich Kinder in den 90er Jahren mehr oder weniger rührend gekümmert haben. Ich bin Martin Schütz. Machen Sie's gut.